der Fischereihafen-Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Fischereihafen-Podcast. Heute sitzt mir Herr Dr. Kraus gegenüber. Herr Kraus, Sie sind der Leiter des Thünen-Instituts. Erzählen Sie ein bisschen von Ihnen und was das Thünen-Institut überhaupt ist.
Ja, das Thünen-Institut ist ja noch relativ neu in Bremerhaven. Wir sind mit dem Thünen-Institut, also mit dem Fischteil des Thünen-Instituts. Das gesamte Institut ist deutlich größer. Wir haben also auch Dependancen, die sich mit Landwirtschaft beschäftigen oder Forstwirtschaft. Mhm. Aber der überwiegende Fischteil ist 2018 nach Bremerhaven gezogen. Und wir sind ein Bundesforschungsinstitut im Geschäftsbereich des Landwirtschaftsministeriums, also bei Frau Knöckner, angesiedelt. Und wir sind dafür zuständig, in Deutschland die Beratung für die Fischereipolitik zu machen. Vielleicht mal als Beispiel dazu. Wir sind diejenigen, die jedes Jahr ausrechnen, wie die Fangquoten sein sollten und diese Empfehlungen dann auch nach Brüssel zum Beispiel an die EU-Kommission weitergeben.
Ah, okay, das heißt, Sie forschen also das ganze Jahr über daran, wie die Fischbestände so international sind und wie wir unsere Fischerei darauf ausrichten können.
Ja, das trifft es tatsächlich sehr gut. Also das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Wir haben auch eigene Forschungsschiffe, mit denen wir regelmäßig auf See fahren und schauen, wie sich die Fischbestände dort entwickeln. Wir sammeln aber auch Daten aus der kommerziellen Fischerei ein. Also die ganzen Logbucheintragungen der Fischer landen am Ende des Tages bei uns. Und aus all diesen vielen Informationen versuchen wir dann auszurechnen, wie viel Fische man fangen kann, ohne die Fischbestände zu gefährden. Also das Ganze nachhaltig zu tun.
Ja, jetzt ist ja die deutsche Hochseefischerei, ja historisch gesehen, in letzter Zeit immer weiter geschrumpft. Inwieweit haben wir denn da noch einen Einfluss auf die Fischereiquoten?
Ja, das ist zunächst mal natürlich eine rein europäische Veranstaltung. Mhm. Sie wissen, Fischbestände halten sich nicht an nationale Grenzen, das ist denen völlig egal. Die schwimmen also hin, wo immer sie es gut finden.
Ja.
Dementsprechend ist auch die gesamte Fischereipolitik eine europäische Politik. Und das, was in Europa beschlossen wird, wird unmittelbar auch gültiges nationales Recht.
Mhm.
Also das heißt, das ist so ein bisschen eine Sonderstellung der Fischerei. Und insofern ist es gar nicht so erheblich, wie groß unsere eigene Flotte ist. Solange Deutschland noch Fische fängt, sind sie verpflichtet, zu der nachhaltigen Bewirtschaftung dieser Fischbestände auch mit Forschung und mit Wissenschaft beizutragen. Und das ist genau unser Job.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen, in Deutschland wird relativ viel Fisch verarbeitet und auch nicht ganz wenig Fisch gegessen.
Ja.
Insofern ist es tatsächlich so, dass wir auch eine gewisse Verpflichtung darüber haben, dass wir eben sehr, sehr viel Fisch hier bei uns und gerade in Bremerhaven auch verarbeiten.
Genau. War diese vorhandene Kompetenz in der Fischverarbeitung auch mit ein Grund, warum das Thünen-Institut diesen Teil dieser Forschung der Seefischerei hierher verlegt hat?
Es waren zumindest immer Gründe, die die Überlegungen mit getriggert haben oder die dann nachher am Ende vielleicht auch das Zünglein an der Waage waren. Aber die originäre Entscheidung hatte andere Gründe. Also da war das nur ein nettes Add-on, dass wir hier in Bremerhaven eigentlich genau an der richtigen Stelle sitzen mit unserem Institut.
Ah, okay. Das heißt, das war so die Kirsche auf der Sahne. Und
genau. Jetzt also für uns ist es unglaublich hilfreich. Wir haben dann auch sehr schnell, sehr direkt hier mit der Fischereiindustrie, mit der fischverarbeitenden Industrie im Fischereihafen auch Kontakt aufgenommen. Wir arbeiten zusammen. Wir beraten einzelne Unternehmen auch in Bezug auf nachhaltigen Fischeinkauf. Also das war insofern schon eine sehr, sehr glückliche Standortentscheidung, weil wir eben die richtigen Partner hier vor Ort haben und was Hilfreiches leisten können.
Ja, da ist sicherlich auch ein wichtiger Partner die FBG, die sicherlich auch bei ihrer Ansiedlung hier immer unterstützt hat.
Na klar, die FBG ist natürlich sozusagen unser zentraler Ansprechpartner, wenn es um Dinge geht, die vor Ort zu regeln sind. Also angefangen von Landanschluss für unsere Schiffe über Versorgung mit Medien, mit Telefon, mit was auch immer. Die FBG ist für uns ein ziemlich zentraler Partner. Wir haben jetzt gerade wieder über die FBG auch noch weitere Räumlichkeiten angemietet, weil wir auch wachsen und sozusagen aus unserem schönen neuen Gebäude nach 2 Jahren schon wieder fast herausgeplatzt sind. Insofern ist der Kontakt mit der FBG sehr, sehr gut und wir beteiligen uns auch häufig an Veranstaltungen, die von der FBG dann im Fischereihafen durchgeführt werden. Und das ist auch eine sehr fruchtbare und sehr angenehme Zusammenarbeit.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Sie hatten gerade das Stichwort Europa genannt. Europa hat sich ja in den letzten Monaten doch ganz schön verändert. Thema Brexit. Wir haben jetzt 2021. Theoretisch ist also der Brexit vollzogen. Wie geht's der Fischerei damit?
Tja, also natürlich nicht uneingeschränkt gut, das ist ganz klar. Der Brexit bedeutet für unsere europäischen Fischereien und damit auch die kleine deutsche verbliebene Fischerei eine zusätzliche Härte. Wir haben ungefähr 25% jetzt in Werten bemessen der Fangquoten in Europa verloren oder in Richtung UK weitergeben müssen. Und 25% der Erträge, die man erzielen kann in Euros, ist schon also erheblich.
Ja.
Und gerade jetzt für die deutsche Fischerei, die ohnehin eben nicht sehr gut aufgestellt ist, wir haben nur noch wenig Unternehmen. In der kleineren Küstenfischerei sind die Unternehmen auch häufig nicht mit so viel Kapital ausgestattet. Mhm. Es sind häufig kleinere Familienunternehmen auch, die dahinter stecken. Für die bedeutet das natürlich schon einen sehr, sehr großen Einschnitt. Und das ist ja auch nicht alles, das muss man auch im Auge behalten. Wir haben im Moment ja eine sehr dynamische Situation in der Nordsee.
Ja.
Wenn Sie an den Ausbau der Windkraft denken zum Beispiel, jetzt kommen neue Naturschutzgebiete in die Nordsee, die dort aufgestellt werden. Das heißt, die Fischerei verliert nicht nur durch den Brexit an Fangmöglichkeiten, sondern sie verliert auch noch Flächen, die sie nutzen können für ihre Aktivitäten. Und insofern ist der Druck, der jetzt entsteht durch den Brexit, aber eben auch die anderen Aktivitäten, die ich gerade skizzierte, auf die Fischerei relativ hoch. Und man muss wirklich schauen, ob am Ende alle Unternehmen in dieser neuen Situation klarkommen. Und das ist noch längst nicht klar. Also das wird sich jetzt in den nächsten Jahren erst zeigen.
Also befinden wir uns derzeit in einer erneuten Fischereikrise. Wir hatten das ja schon mal, das ist ein bisschen her, als zum Beispiel vor Island die eigenen Fischereigebiete von Island vergrößert worden sind und wir da Fangquoten verloren haben. Und jetzt stehen wir wieder vor diesem Punkt und haben diese Situation. Sehen Sie da auch Chancen für die deutsche Fischerei oder die deutsche Industrie?
Ja, jede Krise birgt auch Chancen, das ist klar. Und wer es schafft, innerhalb der Krise sich neu zu positionieren, sich neu zu erfinden, neue Chancen zu ergreifen, wird gestärkt aus so einer Krise hervorgehen. Mhm. Also das ist ganz klar, es wird eine Konsolidierung geben und es werden bestimmte Unternehmen, die gut damit klarkommen, die neue Ideen entwickeln, werden auch davon profitieren können. Ich nenne vielleicht nur mal ein Beispiel. Im Zusammenhang jetzt mit dem Ausbau der Windenergie sehen wir in der Nordsee aktuell, dass bestimmte Krebstierarten wie Taschenkrebse, aber auch Hummer, gut mit diesem neuen Habitat, mit diesem neuen Lebensraum klarkommen. Es wird sehr viel Steinschüttung eingebracht, um die Fundamente zu stabilisieren. Das sind neue, andere Lebensräume, die da entstehen, aber auch große Flächen. Und davon profitieren bestimmte Fischarten und die können durchaus gerade im Falle Taschenkrebs oder auch Hummer natürlich eine sehr attraktive Ressource für die Fischerei darstellen.
Ja.
Und wer sich daraus rechtzeitig einstellt, kann durchaus profitieren und vielleicht auch gestärkt aus so einer Krise hervorgehen.
Ja, und ich habe auch gelesen, dass innerhalb des Vereinigten Königreichs gar nicht genug Kapazitäten für Verarbeitung des gefangenen Fisches in jetzt deren eigenen Gebieten vorhanden ist. Ist das auch wieder etwas, was die Betriebe hier bei uns im Fischereihafen nutzen können, um ihre Kapazitäten und ihre Expertise in der Veredelung des Fisches weiter zu verkaufen?
Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einzuschätzen, ob sich das tatsächlich in die Richtung, wie Sie skizziert haben, entwickeln wird. Also zunächst mal bedeuten natürlich die Zollhürden und die neuen Einfuhrauflagen, die man erfüllen muss, das sind also unglaubliche Mengen an Zetteln, die Zertifikaten, die mitgeführt werden müssen. Und das ging ja jetzt auch durch die Presse, dass der Import und Export über die EU-Grenze in das Vereinigte Königreich und zurück deutlich schwieriger geworden ist. Und das bedeutet aber natürlich auch für die Unternehmen, die hier bei uns ansässig sind unter Umständen, dass man mit höheren Preisen rechnen muss, weil einfach eine Verknappung am Markt stattfindet.
Ja.
Wie sich das langfristig entwickelt, ob zum Beispiel das Vereinigte Königreich dann selber Kapazitäten aufbauen wird, um ihre zusätzlichen Fangoptionen dann auch selber weiterverarbeiten zu können, das bleibt abzuwarten, denn sie müssen diese Fischprodukte, die sie dann selbst verarbeiten, ja auch wiederum verkaufen.
Ja.
Und die EU ist der größte Abnehmer für Fischprodukte aus dem Vereinigten Königreich zurzeit. Und wenn das tatsächlich nicht im Sinne der EU funktioniert und man sich nicht wirklich gut einig wird, was die Fischereirechte anbelangt, dann kann es natürlich auch durchaus sein, dass die EU dann zum Markthebel greift und sagt, naja, irgendwie, ihr könnt ja so viel verarbeiten, wie ihr wollt, aber am Ende des Tages sind wir uns über die Fangrechte nicht einig geworden. Dann kommt die auch nicht mehr ohne Zölle bei uns rein.
Mhm.
Dieses Fenster, was wir jetzt durch die Verhandlungen im Brexit eröffnet haben, erstreckt sich bis ins Jahr 2026 hinein. So lange sind die Fangquoten und die Fangrechte für die europäischen Fischer in den Gewässern des Vereinigten Königreiches festgelegt.
Mhm.
Aber in der Zeit danach ist es offen für Verhandlungen. Da weiß man noch nicht, was kommt.
Okay.
So, und auch jetzt, wenn jemand gegen diese festgelegten Regeln verstößt, Vereinigtes Königreich oder EU, völlig egal, dann hat die jeweils andere Seite auch die Möglichkeit, Sanktionen zu ergreifen, Zölle zu erheben zum Beispiel.
Ne?
Also insofern ist das im Moment eine ganz, ganz dynamische Situation. Und man muss erst mal schauen, wie sich jetzt die Fangoptionen einpegeln. Und wie sich vor allen Dingen die Partner dann auch an die selbstgesetzten Regeln halten. Und wenn alles gut läuft, kann das ein Vorteil auch für die verarbeitende Industrie auf Dauer werden. Und es kann alles ganz entspannt weitergehen.
Ja.
Aber es kann eben auch anders kommen. Und das ist sehr, sehr schwer vorauszusagen im Moment.
Ja, wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückblicken. In den letzten 3 Jahren hat sich da schon für Ihr Institut, für Ihre Arbeit hier an den Bedingungen in der Fischerei etwas geändert? Konnte man da schon Dinge absehen, wie sich zum Beispiel die Fischbestände verändern?
Naja, wir haben, da sind wir so ein bisschen auch beim Thema Klimawandel vielleicht schon. Also wir haben in den letzten 10, 15, 20 Jahren sehen wir schon direkt hier bei uns vor der Haustür, dass sich die Zusammensetzung der Arten deutlich ändert. Ne? Also der Klimawandel passiert jetzt, hier und heute. Das ist nichts Abstraktes, was in der Zukunft passiert.
Ja.
Und wir sehen in der Nordsee neue Fischarten, Sardinen, Sardellen zum Beispiel, die da normalerweise nicht waren. Wir sehen Meerbarben, die da nicht hingehören oder hingehörten in der Vergangenheit zumindest. Wir haben deutlich mehr Tintenfische in der Nordsee, die irgendwie auch in der Vergangenheit nicht in diesen Mengen da waren. Also insofern ändern sich gerade sehr, sehr viele Dinge. Und das sehen wir nicht erst, seit wir hier sind in Bremerhaven. Das sieht man tatsächlich schon über die letzten 20, 30 Jahre, dass sich die Dinge immer schneller auch ändern.
Okay, das heißt also, wir sind da einem viel dynamischeren Prozess ausgesetzt, als wir noch vor 10 Jahren dachten.
Das ist tatsächlich so. Also das Bewusstsein und vor allen Dingen auch die Kenntnis über die Geschwindigkeit des Klimawandels, die wächst mit jedem Tag, den wir ihn erleben sozusagen. Und all die Modellprognosen, die es schon seit längeren Jahren gibt, die sind eigentlich immer in ihrem Worst Case eingetreten bisher. Also es ist also nie so, dass der Klimawandel eher an dem unteren Ende der prognostizierten Entwicklung eingetreten ist, sondern es ist eigentlich immer so an dem oberen Ende unserer Modellvorhersagen gelandet. Und die Beschleunigung ist auch ganz deutlich sichtbar. Also da sind wir in einer wirklich extrem dynamischen Situation im Moment. Und wenn man das dann mal wieder alles zusammen in den großen Topf wirft und sich überlegt, dass wir auf der einen Seite stärkere Nutzungsinteressen, Windenergie, mehr Naturschutz, gleichzeitig den Brexit plus den Klimawandel haben, dann bin ich wieder bei Ihrem ursprünglichen Ansatz, sind wir eigentlich wieder in der Fischereikrise? Ja, das sind wir schon, aber sie eröffnet eben auch durchaus Chancen. Ne? Ja. Also der Klimawandel ermöglicht vielleicht auch den Fischereien in unseren Gewässern auf neue, hochpreisige Arten umzuschwenken, vielleicht sogar mittelfristig darüber besser zu fahren.
Okay.
Also wir sind in den gemäßigten Breiten hier wahrscheinlich eher noch, gehören wir zu denen, die vom Klimawandel profitieren werden. Wenn wir ein bisschen weiter nach Süden gucken, in Subtropen oder auch in die tropischen Gewässer, da wird es dann irgendwann so warm, dass auch keine Tiere aus Süden nachwandern können. Ne? Oder ist es jetzt schon warm? Ja. Wenn es wärmer wird, dann gibt es nichts, wo Arten, die an noch wärmere Bedingungen angepasst sind, woher die einwandern könnten. Während wir hier eben einfach eine Verschiebung auch im Artbesteck sehen.
Okay, das heißt also, die Fischer müssen sich jetzt mit ihrer bisherigen Fangmethodik höchstwahrscheinlich auf andere Fischarten umstellen. Das heißt ja, die Netze müssen wahrscheinlich verändert werden von der Maschenweite oder von der Tiefe, in der gefischt wird.
Genau, man muss sich auf diese neue Situation tatsächlich einstellen. Und das ist nicht nur die Fischerei, es müssen natürlich auch sich diejenigen, die Fischerei steuern, die Regeln erlassen, irgendwie damit auseinandersetzen, um angepasste Regeln zu erlassen. Und nicht zuletzt dann eben aber auch die Wissenschaft, die eine entsprechende Vorhersagekapazität erstmal entwickeln muss und Szenarien entwickeln muss, wie kann das denn überhaupt aussehen?
Ja.
Und das ist natürlich eine Situation, die tatsächlich auch Gewinner und Verlierer produzieren wird, weil die Zukunft ist und bleibt unsicher und Prognosen sind immer auch mit großen Unsicherheiten behaftet. Und unter Umständen wird auch der Fischer, der sich auf irgendeine neue Art eingestellt hat, am Ende vielleicht feststellen müssen, dass diese Art sich dann doch nicht hier fest etabliert.
Mhm.
Insofern kann es da wirklich alle Möglichkeiten geben. Und es ist für uns eine extreme Herausforderung im Moment, da auch dann die Industrie zu unterstützen und belastbare Vorhersagen zu machen, wie sich die Zukunft entwickeln könnte.
Ja, und im Bereich der bisherigen bestehenden Arten, die wir also schon befischen, forschen Sie ja auch mit Ihrem Institut an neuen Möglichkeiten, um zum Beispiel den Beifang zu reduzieren. Ich habe da gelesen, das sogenannte Cabrio-Netz. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, was also mit immer grüner werdender Politik, was ja durchaus positiv ist, Naturschutz gewinnt einen höheren Stellenwert, auch in der Fischereipolitik verankert wurde. Die Kollateralschäden der Fischerei müssen wir stärker in den Augenschein nehmen. In der Vergangenheit ging es ja häufig darum, möglichst viel zu fangen. Das war der Ansatz. Wie kriegen wir die Bevölkerung satt nach dem Zweiten Weltkrieg? Dann stellte man fest, die Meere sind nicht unerschöpflich und hat sich dann versucht, einer nachhaltigen Bewirtschaftung einzelner Arten, einzelner Bestände anzunähern. Das klappte auch leidlich gut. So, und in den letzten 10 Jahren in etwa ist also das grüne Bewusstsein wesentlich ausgeprägter und hat sich auch in der Politik fest verankert. Und jetzt sind wir in der Pflicht, die Fischerei umzugestalten, dass eben weniger Beifänge, weniger sensible Arten mitgefangen werden, dass der Meeresboden durch Fischerei weniger stark belastet wird. Und da machen wir uns im Moment sehr stark besseres Wissen über das Verhalten der Tiere zunutze. Also wir wissen zum Beispiel, dass verschiedene Fischarten verschiedene Fluchtverhalten zeigen.
Okay.
Also der Kabeljau weicht zum Beispiel sehr gerne nach unten aus. Also wenn ihm irgendwas in den Weg kommt, was ihm nicht ganz geheuer erscheint, dann weicht er nach unten aus, während andere Fischarten genau das Gegenteil tun. Die weichen nach oben in die freie Wassersäule aus.
Ja.
Und wenn man dann Netze konstruiert, die für die Fischart, die man fangen möchte, das Fluchtverhalten nutzen und dort sozusagen das Netz zubindet in die Richtung, in die sie fliehen, dann fängt man diese Tiere. Während man andere Tiere, die eben ein anderes Fluchtverhalten zeigen, in eine andere Richtung ausweichen, durch einen offenen Ausgang nach draußen leiten kann.
Okay, das heißt, ist also dieses Cabrio-Netz ist oben offen, wirklich.
Genau, wie der Name schon sagt, genau. Ne? Also man lässt im Prinzip eine Richtung offen und ermöglicht darüber, bestimmten Tieren dann auch auszuweichen und die werden nicht gefangen und dadurch werden die Methoden selektiver.
Ja, das klingt ja erstmal irgendwie nicht ganz zielführend, ein offenes Netz. Aber wenn man dadurch das reduzieren kann, ist es natürlich wirklich eine einfache Art und Weise, da zu selektieren, was man fängt. Und diese Forschung betreiben sie auch hier bei uns in der Nordsee, direkt vor der Haustür oder je nachdem wahrscheinlich, welche Fischart, also was sie gerade erforschen wollen, dann dort
das,
vor Ort.
Das ist tatsächlich immer abhängig davon, um welche Fischerei es geht. In der Nordsee sind die Fischereien tatsächlich relativ kompliziert, weil man oft Arten hat, die sich miteinander vergesellschaften, wo es eben so viele verschiedene Arten sind, dass man mit so einfachen Dingen, wie ich sie eben skizziert habe, gar nicht weiterkommt, sondern das ist einfach eine ganz komplexe Gemengelage. Es gibt auch viele Fischarten, die sich eben gleich verhalten. Da kommt man dann mit solchen einfachen technischen Lösungen nicht weiter. Da muss man dann darüber arbeiten, dass man sagt, wir schließen vielleicht bestimmte Gebiete, wo das Jungfischaufkommen besonders hoch ist, um Jungfische zu schützen. Oder auch man richtet Schonzeiten ein. Das, was jetzt so am Horizont neu in der Forschung erscheint, ist tatsächlich, dass wir uns zunutze machen, dass wir mit künstlicher Intelligenz und neuen Sensoren unter Wasser schon versuchen zu sortieren, intelligente Netze machen, wo also tatsächlich mit Kameratechnik, mit Sensoren unter Wasser schon identifiziert wird, wer ins Netz hereinschwimmt. Und dann kann man also mit entsprechenden mechanischen Einrichtungen auch dann Fische wiederum, je nachdem, wer sie dann sind, wie sie angesprochen worden sind, entweder zum Ausgang oder ins Netz geleiten. Das sind aber noch Dinge, die also voll im Experimentalstadium sind. Das sind, ist mehr so ein bisschen Zukunftsmusik, aber das kann durchaus die Richtung sein, in die wir zukünftig arbeiten werden. Insbesondere dann, wenn es um besonders hochpreisige Arten geht, wo man eben mit so relativ komplizierten Methoden auch noch ökonomisch arbeiten kann.
Ja.
Bei den klassischen Massenfischarten, Heringen oder Makrele, die wirklich in großen Schwärmen und auch sehr, sehr sauber eigentlich zu fangen sind, da sind diese ganzen Dinge gar nicht notwendig. Da ist also der Beifanganteil ohnehin sehr gering. Aber eben für gerade die speziellen gemischten Fischereien in der Nordsee ist das möglicherweise eine Option in der Zukunft.
Ja, und wie ist da das internationale Interesse an diesen Forschungsergebnissen? Arbeiten Sie dann im internationalen Team oder werden diese Ergebnisse auch von Kollegen zum Beispiel aus der norwegischen Fischerei angefragt?
Ja, also Fischereiforschung ist ein sehr internationales Geschäft. Das ist ja keine Riesenforschungsrichtung, sage ich mal. Also selbst die großen Fischereinationen wie jetzt Norwegen oder auch Spanien, da sind die Institute natürlich größer als bei uns in Deutschland. Aber insgesamt sind wir eine relativ übersichtliche Community. In Europa sowieso, vielleicht sogar global. Also man kennt sich untereinander sehr gut. Und ganz viele unserer Arbeiten passieren eben auch in Kooperationsprojekten. Also das ist meistens so, dass tatsächlich viele Institute mit gleichen Interessen sich zu einer bestimmten Fragestellung zusammentun, dann gemeinsam Dinge erforschen, gemeinsam Ergebnisse produzieren, die dann auch hoffentlich irgendwann im Fischereimanagement in die Anwendung kommen.
Ja, das passt so ein bisschen auch zu dem, was meine anderen Interviewpartner schon erzählt haben. Die haben von der lokalen, familiären Atmosphäre im Fischereihafen gesprochen. Aber wenn Sie das so sagen, ist ja auch irgendwie international diese Fischerei eine Art Familie, weil man einfach gemeinsame Ziele hat, gemeinsame Probleme auch, vor denen man steht und die Herausforderung für die Zukunft.
Ganz genau. Das ist tatsächlich wirklich eine familiäre Atmosphäre. Und es ist wirklich auch so, das schließt wirklich Nationen von Russland, China bis USA ein. In diesem Fall ist Wissenschaft wirklich auch, glaube ich, ein sehr guter Motor, um internationales Verständnis zu fördern und auch möglicherweise politisch schwierige Situationen zwischen einzelnen Nationen können von dieser guten, langfristigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit im Fischereibereich sicherlich vielleicht auch profitieren oder auch lernen. Also da sind wir ganz glücklich, dass wir tatsächlich eine globale Familie sind und nicht nur eine Fischereihafenfamilie.
Ja, und haben Sie auch das Gefühl, dieses Globale wirkt sich auf den Standort Bremerhaven aus? Also haben Sie hier jetzt mehr internationale Experten, die dieser Stadt auch noch ganz viel Wissen mitbringen?
Ja, das wäre sehr schön. Das ist vielleicht noch ein bisschen die fromme Hoffnung und da ist noch ein bisschen Luft nach oben an dem Ende. Also es wäre vermessen zu sagen, dass Bremerhaven nicht zu den schwierigeren Standorten zählt, wenn man internationale Veranstaltungen ausrichten möchte. Ich glaube, das liegt nicht unbedingt an der Stadt Bremerhaven. Die kennen einfach viele Leute nicht. Und wenn man sie dann hierher bringen würde, dann würden sie sich vielleicht auch lieben und schätzen lernen. Aber die Erreichbarkeit von Bremerhaven ist nicht so richtig gut, muss man auch sagen. Und wie gesagt, viele Leute kennen es nicht. Insofern ist das tatsächlich nicht ganz leicht. Und wir merken das auch, wenn wir Personal einstellen, wenn wir Leute suchen. Bremerhaven ist nicht der einfachste Standort, muss man fairerweise sagen. Also da müssen wir einfach Botschafter sein und gucken, dass wir die Botschaft, dass man in Bremerhaven gut arbeiten kann
und leben kann,
und leben kann, auch in die Welt tragen. Zusammen mit dem AWI haben wir natürlich auch und anderen Einrichtungen in Bremerhaven eine sehr, sehr gute und sehr, sehr intensive große Wissenschaftslandschaft. Wenn man sich überlegt, dass Bremerhaven zu den deutschen Städten zählt, mit den größten Anzahlen Wissenschaftler pro Kopf Bevölkerung, dann ist das schon auch ein Fund, mit dem Bremerhaven eigentlich wuchern kann. Und ich glaube, so in wiederum in Familien gedacht, also die Zusammenarbeit hier regional mit den Einrichtungen, ob es das Alfred-Wegener-Institut ist oder das Meeresmuseum oder jetzt neuerdings ist ja auch das DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hier mit dem Maritimen Sicherheitszentrum vor Ort. Da entwickeln sich sehr, sehr gute Kooperationen und das ist, glaube ich, etwas, was langfristig dann auch Bremerhaven noch attraktiv machen wird, auch weiter nach außen hin, wenn man sieht, wie gut und interdisziplinär man hier in Bremerhaven zu maritimen und marinen Themen arbeiten kann.
Ja, das heißt also, wir erproben diese gute Zusammenarbeit weiterhin und berichten davon dann nach außen, damit wir noch weiter Kompetenzen hier bei uns bündeln können.
Ja, so kann man das wohl sagen, ja, genau. Also wir leben es zumindest vor und leben Zusammenarbeit hier vor und das macht Spaß und so gehen unsere Leute natürlich dann auch auf Dienstreisen. Die sind ja sowohl auf Schiffen wie auf internationalen Arbeitsgruppen rund ums Jahr unterwegs und tragen diese Botschaft, dass man hier gar nicht so schlecht arbeiten kann, natürlich auch weiter.
Sehr gut, das freut uns.
Und dann wollen wir mal gucken, wo wir am Ende landen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan und ich denke, eine gute Zukunftsprognose. Ich habe abschließend noch eine Frage, die stelle ich allen meinen Interviewpartnern in dieser Reihe. Sie ist ein bisschen schwierig zu beantworten für all diese Fischkompetenz, die mir so gegenüber sitzt, aber auch Ihnen stelle ich sie. Wie mögen Sie denn Fisch oder ein Fischgericht am liebsten?
Also was ich wirklich gerne mag, ist frischer Kabeljau. Ja. Also ein frisches, nur in die Pfanne gehauenes Skreifilet, frisch geangelt, das ist also mein absoluter Favorit. Und an zweiter Stelle rangiert eigentlich etwas, wo ich gedacht hätte, da würde ich nie auf den Geschmack kommen. Okay. Das ist tatsächlich Matjes. Und den habe ich hier, seit wir nach Bremerhaven gekommen sind, probieren müssen. Weil wenn die Zeit reif ist, gibt es ja so dermaßen viele Veranstaltungen vom Matjes-Orden über was auch immer sonst noch hier so in der Gegend passiert, dass ich mich nicht getraut habe, Nein zu sagen und bin dann irgendwie erstaunlicherweise doch auf den Geschmack gekommen. Also das finde ich tatsächlich auch sehr gut.
Also auch davon überzeugt. Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es sehr spannend, Herr Dr. Kraus. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft mit dieser Forschung und der weiteren Wissenserweiterung Bremerhaven da voranbringen können in der internationalen Fischerei und hier ganz viele tolle Projekte entstehen, die den Fischen da draußen das Leben ein bisschen einfacher machen und unseren Fischern die Chance geben, weiterhin profitabel zu arbeiten.
Ja, herzlichen Dank auch für das Interview. Mir hat es natürlich genauso viel Freude gemacht und ich hoffe in etwa das Gleiche, was Sie hoffen für die Zukunft.
Sehr gut, vielen Dank und tschüss.